Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Astrid Kerber und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir fahren fort im vierten Kapitel des Philipperbriefes. In den ersten 7 Versen ermutigt Paulus die Christen in Philippi zur Freude und dazu, von Sorgen Abstand zu nehmen. Das sind Haltungen, die im Leben eines Christen nach und nach zur Entfaltung kommen können, da das Vertrauen in den himmlischen Vater und der Glaube an Christus wächst. In den Versen 8 bis 13, die im Mittelpunkt dieser Sendung stehen, erfahren wir mehr über das praktische Leben im Glauben. Zu Beginn möchte ich aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, die Verse 8 bis 13 einmal im Zusammenhang vorlesen. Paulus schreibt: Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat's nicht zugelassen. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern. Beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Soweit aus Philipper 4, die Verse 8 bis 13. Schauen wir uns nun zunächst Vers 8 ein wenig genauer an. Hier ist er noch einmal. Paulus schreibt: Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Dieser Vers wurde schon mal als die kürzeste Biografie Jesu Christi bezeichnet. Denn alle Eigenschaften in diesem Vers beschreiben im Grunde Jesus, den Wahrhaftigen. Er ist ja der Weg, die Wahrheit und das Leben. Christus ist sozusagen alles, was wahrhaftig ist, wie Paulus sich in Vers 8 ausdrückt. Christus ist auch alles, was ehrbar ist. Er ist aufrichtig und würdig. Ihm gebührt alle Ehre. Des Weiteren ist Christus der Gerechte, also alles, was gerecht ist. Er ist außerdem rein. Wer von euch kann mich einer Sünde zeihen, fragte Jesus einmal die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sich ja mit der Sünde auskannten. Keiner konnte ihn einer Sünde oder Unreinheit bezichtigen. Jesus sagte auch: Es kommt der Fürst dieser Welt, aber er hat keine Macht über mich. Der Satan findet immer etwas, womit er mich anklagen kann, und das wohl bei jedem Menschen. Aber über Jesus hat er keine Macht. Denn, ich zitiere aus dem Hebräerbrief, denn einen solchen hohen Priester mussten wir auch haben, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern geschieden und höher ist als der Himmel. Weiter heißt es in unserem Bibelvers aus dem Philipperbrief, was liebenswert ist. Liebenswert bedeutet gütig. Christus ist voller Güte. Dann lesen wir, sei es eine Tugend. Tugend hat mit Stärke und Mut zu tun. Aus meiner Sicht war Jesus der mutigste, eben ein echter Mann. Er gab sein Leben für viele, nämlich für die Menschen. Im Matthäusevangelium heißt es über ihn, so wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben für viele. Und nicht zuletzt sollen wir nach Philipper 4, Vers 8 auf das Lob bedacht sein. Tatsächlich ist es nur recht, wenn unser Lobpreis allein Gott, dem Vater, Sohn und Heiligen Geist gehört. Wir alle leben in einer unreinen Welt. Auf Schritt und Tritt werden wir schmutzig. Unsere Sinne werden beschmutzt, unsere Augen verunreinigt. Haben Sie auch manchmal diesen ganzen Dreck satt? Ich habe den Eindruck, dass vieles noch intensiver wird durch den ungebremsten Strom an Neuigkeiten aus den Massenmedien, wenn wir uns ihm ungefiltert aussetzen. Eines ist jedenfalls deutlich, sichtbar und erfahrbar. Wenn ein Christ seine Zeit mit dem Schmutz und den zweifelhaften Dingen dieser Welt verbringt, bleibt sein Leben kraftlos. Ich glaube, es gibt so viele schwache und kraftlose Christen, weil sie ihre Sinne, Herzen und Bäuche mit den Dingen dieser Welt füllen. Und dann wundern sie sich noch, warum keine Kraft in ihrem Leben wirksam ist. Ich bin davon überzeugt, wir benötigen in unserem Inneren so etwas wie einen heiligen Ort. Wir brauchen etwas, wohin wir uns ausrichten, auf das wir uns besinnen und so unser Denken reinigen. Die eine oder andere Frage kann uns dabei behilflich sein. Zum Beispiel, wie viel Zeit verbringe ich in der Beschäftigung mit dem Wort Gottes? Wie oft besinne ich mich darauf, bildlich gesprochen, Christus anzuschauen? Christus anschauen, damit meine ich, was uns Paulus im 2. Korintherbrief vor Augen malt. Er schreibt dort in Kapitel 3, Vers 18: Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen von dem Herrn, der der Geist ist. Was bedeutet das für uns heute? Ich meine, das Wort Gottes ist wie ein Spiegel. In ihm sehen wir die Herrlichkeit des Herrn. Den lebendigen Christus können wir einzig im Wort Gottes betrachten. Und diese Betrachtung hat Auswirkung auf uns. Es vollzieht sich Wachstum und Verklärung in sein Bild, wie Paulus es beschreibt. Verklärung bedeutet auch, dass es klarer, heiler und schöner wird. Oft empfinde ich die Ausstrahlung und Wirkung eines Christenlebens als schwach und fade. Es ist für mich unfassbar, wie leicht wir Menschen uns von jedem Wind der Lehre, die da herbeigeflattert kommt, hin und her treiben lassen. Viele scheinen nicht fähig zu sein, zwischen Wahrheit und Irrtum zu unterscheiden. Die einzige Erklärung dafür, die ich bisher gefunden habe, ist die Unkenntnis des Wortes Gottes. Um Kraft und Vollmacht in unserem Leben zu haben, müssen wir auf Jesus schauen und ihn im Wort Gottes betrachten. Ich frage mich manchmal, was motiviert mich eigentlich, mit anderen Christen zusammenzukommen? Will ich nur Unterhaltung haben oder ein Nickerchen machen? Ist mir bewusst, dass nur das Wort Gottes mich stärkt? So wie wir für unsere körperliche Kraft gute Nahrung brauchen, so ist Gottes Wort unsere optimale geistliche Kräftigung und Sättigung. Das Wort offenbart uns Jesus Christus, und wir brauchen Christus real in unserem Leben. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, schreibt Paulus im 2. Korintherbrief. Wenn Christus eines Tages wiederkommt und wir in großer Unkenntnis seines Wortes sind, werden wir uns dessen in seiner Gegenwart bestimmt schrecklich schämen. Ich könnte mir vorstellen, dass Jesus zu vielen sagen muss: Ich gab euch alle wichtigen Informationen in der Schrift, aber ihr habt euch nicht dafür interessiert und nicht auf mich gehört. Wir beschweren uns als Eltern oft, dass unsere Kinder nicht auf uns hören und oft auch gar nicht an Informationen von uns interessiert sind. Kinder Gottes haben das gleiche Problem. Sie hören nicht auf ihren himmlischen Vater. Christus anschauen, das ist die Quelle unserer Kraft. Hierzu müssen wir allerdings immer wieder die Geschäftigkeit und die Beschmutzung durch die Sünde der Welt hinter uns lassen und in das Wort Gottes gehen, wo wir auf ihn schauen und ihn lobpreisen können. Zurück zu unserem Bibeltext im Philipperbrief. Nachdem Paulus die Christen in Philippi darauf hingewiesen hat, auf was es gut ist, bedacht zu sein, gibt er ihnen noch eine Orientierungshilfe. Vers 9: Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Das tut, schreibt Paulus. Es geht ihm also um das praktische und angewandte Tun. Und was sollen die Christen in Philippi, diese Menschen aus der ersten Gemeinde im griechischen Kulturkreis, ganz konkret in ihrem Alltag tun? Sie, die an den Messias glauben, der bereits in den alten Schriften der Juden angekündigt wurde? An welchen Vorbildern könnten Sie sich orientieren? Diese Fragen brennen Ihnen möglicherweise unter den Nägeln. Ja, Jesus Christus ist Ihr Vorbild. Und von wem erfuhren Sie über ihn ganz zu Beginn? Von Paulus. Was Sie über Jesus Christus wissen, wissen Sie größtenteils von ihm. Der Apostel gibt Ihnen eine felsenfeste Orientierungshilfe, quasi einen Anker, in dem er Sie erinnert, auf was Sie sich konzentrieren sollen. Nämlich an dem, was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt, an mir. Es gibt auch eine Bestätigung von Gott, dass Sie auf dem richtigen Weg gehen. Denn Gott ist der Gott des Friedens, und sein Geist schenkt Frieden einem jeden, der in Christus bleibt. So wird der Gott des Friedens mit euch sein, schreibt Paulus am Ende von Vers 9. Paulus ist sehr froh und dankbar über seine Brüder und Schwestern in Philippi, auch dafür, dass sie ihn nach Kräften unterstützen. In Vers 10 schreibt er: Ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat's nicht zugelassen. Zu Beginn des Philipperbriefes erwähnte ich schon, dass ich diesen Brief des Apostels Paulus in erster Linie als eine freudige Dankeschrift betrachte. Nachdem Paulus die christliche Glaubenspraxis angesprochen hat, also auf was Christen ihren Sinn richten und was sie tun sollen, äußert er nun seinen Dank gegenüber den Christen in Philippi. Sie hatten ihm eine Gabe zukommen lassen. Etwa 2 Jahre lang war die Verbindung zu Paulus abgebrochen gewesen. Die Gemeinde wusste nicht, wo Paulus war, nachdem er in Jerusalem verhaftet und dann für 2 Jahre inhaftiert worden war. Dann erfuhren die Philipper, dass er nach Rom gebracht wurde. Sie entschuldigten sich bei ihm, dass sie so lange keinen Kontakt mit ihm aufnehmen und ihn auch so nicht unterstützen konnten. Paulus seinerseits reagiert äußerst positiv und dankbar. Er vermittelt den Christen in Philippi, dass sie ihm viel Freude machen und er absolutes Verständnis für ihre Lage hat. Ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit, man könnte auch sagen, die besondere Situation, hat's nicht zugelassen. Paulus war voller Dankbarkeit und Güte ihnen gegenüber. Offenbar hatte er auch nichts von den Philippern erwartet oder erbeten. Und nun die Verse 11 und 12. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern. Beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Paulus hatte gelernt, durch Gottes Schulung und Erziehung mit dem Zustand zufrieden zu sein, in dem er sich befand. Für ihn war es offensichtlich nicht entscheidend wichtig, ob er im Gefängnis oder in Freiheit war. Er konnte mit beidem zufrieden sein. Es genügte ihm. Ich erlebe das heute ganz anders. Zufrieden ist man normalerweise dann, wenn alles gut läuft und man am richtigen Ort ist. Das heißt, die Zufriedenheit ist von den Umständen abhängig. Doch das kann manchmal wie eine Knechtschaft sein. Mir persönlich ist es wichtig, immer wieder den Herrn zu bitten, dass er meine Zufriedenheit ist, dass er meinen Mangel ausfüllt. Diese Freiheit, sowohl im Mangel als auch im Überfluss zufrieden zu sein, in dem Wissen, dass Gott sich kümmert, diese Freiheit fällt keinem Christen so einfach in den Schoß, sondern sie muss erlernt werden. Hierzu fällt mir eine schöne Anekdote von Harry Ironside ein, einem Bibelgelehrten und Prediger in den USA. Jedes Jahr fuhr er als Redner nach Grand Rapids zu der großen Bibelkonferenz von Mel Trotter. Mel Trotter war Alkoholiker gewesen, bekehrte sich dann aber zu Christus und baute eine christliche Arbeit unter Alkoholikern auf. Er buchte für Ironside ein Zimmer in einem Hotel, dessen Besitzer ebenfalls Alkoholiker gewesen war und der durch Mel Trotters Mission Christus gefunden hatte. Dieser Hotelbesitzer hatte zu Mel gesagt: »Die Redner, die du für die Konferenz einlädst, können umsonst in meinem Hotel übernachten.« Als nun Harry Ironside im Hotel ankam, quartierte man ihn in der Präsidentensuite ein. Er rief umgehend Mel an und sagte, »Mel, du brauchst diesen Luxus hier nicht für mich zu buchen. Ich brauche nur ein ruhiges Zimmer mit einem guten Bett und einem Tisch, an dem ich studieren kann.« Doch Mel versicherte ihm, dass ihm die Suite kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. »Weißt du, Harry«, sagte er, »Paulus sagt, dass er gelernt hat, in Mangel und im Überfluss zu leben. Diese Woche lernst du einfach mal, im Überfluss zu leben.« Tja, und so musste der erfahrene Christ und Bibellehrer Ironside selbst noch etwas hinzulernen. Im Philipperbrief geht es meines Erachtens um das ganze Leben der Christen. Und das umfasst untrennbar Glauben und Erkennen, Lernen und Wachsen, Hoffen und Handeln. Deshalb liegt für den Apostel Paulus der eigentliche Grund zur Freude nicht so sehr in der Hilfe, die er selbst erfahren hat, sondern vor allem in dem Gedeihen der Gemeinde, das in der Gabe für ihn zum Ausdruck kam. Was diese Gabe betrifft, so möchte ich aus Hebräer 13 folgenden Vers zitieren. »Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen.« Das ist die eine Seite des wachsenden Vertrauens in den himmlischen Vater. Der Mensch ist eigentlich von Natur aus gierig oder doch wenigstens ängstlich im Festhalten seines Besitzes. Wenn das neue Geschöpf aber in Christus zu geben vermag, und dies noch aus einer eigenen schwierigen Lage heraus, dann zeigt sich darin die Wirkung des Wortes Gottes. Das Wort Gottes hat den betreffenden Menschen zum Vertrauen auf den lebendigen Gott gebracht und das Herz zur Liebe befreit. Hier wird ein Stück von Gottes Gnade sichtbar, die das Leben eines Menschen umwandelt und es für Gott fruchtbar macht. Die andere Seite des wachsenden Glaubens ist zu lernen, das von Gott Gegebene mit Danksagung entgegenzunehmen und sich daran zu freuen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. So schreibt Paulus im 1. Timotheusbrief. Vielleicht hilft es uns auch, an das sogenannte Gleichnis vom verlorenen Sohn zu denken. Der jüngere Bruder suchte sein Vergnügen, war sozusagen gierig, aber am Ende war er einfach nur froh, etwas vom Schweinefutter abzubekommen. Und sehr zufrieden war er, als er für etwas Brot zu Hause als Knecht arbeiten konnte. Der ältere Bruder wiederum hatte die ganze Zeit alles und war zutiefst verbittert und unzufrieden. Er musste erst mühsam lernen, die Fülle mit Danksagung zu genießen. Ob er es tat, das lässt die Geschichte offen. Die philosophisch-ideologische Richtung des absoluten Verzichts, die sogenannte Askese, gab es schon immer, auch bei den Orientalen und bei den Griechen. Doch das ist es nicht, was Paulus fordert. Der Asket kann fasten, hungern und Mangel leiden und ist stolz darauf. Denn er kann etwas, was viele andere nicht können. Paulus dagegen kann in Christus sowohl das eine als auch das andere, satt sein oder eben auch Mangel leiden. Diese Genügsamkeit musste Paulus erst lernen. »Ich habe gelernt, mir genügen zu lassen«, schreibt er in Vers 11. Und das scheint mir ziemlich wichtig zu sein. Unsere falschen Gedanken über die göttliche Gnade und die menschliche Unfähigkeit zum Guten erwecken in uns oft falsche Erwartungen und hindern uns am Lernen. Lernen und wachsen ist, bleiben in Christus. So kann ein Paulus dann sagen, dass ihm alles und jedes vertraut ist. Das ist der Lernerfolg. Er ist sozusagen Experte oder in diesem Bereich gereift im Glauben. Auch die Philipper sind im Glauben gewachsen, so wie Paulus es von der Gemeinde in Korinth schreibt. Denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. So geht es im Christenleben. Der Glaube wächst, die Frucht ist ein Geben und Nehmen. Der Philipperbrief des Paulus spiegelt dies ebenfalls sehr schön wider. Was Paulus lebt, das sagt und schreibt er. So erfährt und predigt Paulus, dass die Kraft Christi in den Schwachen mächtig ist. In diesem Sinne heißt es schließlich in Philipper 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ohne ihn können seine Jünger nichts tun, sagt Jesus. Aus ihm stammt die Ermächtigung zu der vollen Freiheit, die Paulus hat und zu der jeder berufen ist. Weil das Leben für den Apostel Paulus Christus ist, darum hängt er nicht mehr an dem, was die Menschen das Leben nennen. Darum kann er es ruhig einmal reichlich und gut haben und sich sättigen, denn es wird ihm nicht zur Gefahr. Darum kann er aber auch fröhlich entbehren und ohne Angst und Unmut hungern. Paulus hat den Kampf geführt gegen alle gesetzliche Heiligung. Er ist tief davon durchdrungen, dass alles, was er kann und hat, ihm eigentlich von Gott gegeben wurde. Königlich, wie der Bevollmächtigte eines großen und reichen Gottes, steht Paulus vor der schenkenden Gemeinde Philippis und sagt sinngemäß, »Mein Gott, dem ich diene, ist der Gott, dessen Macht und Treue ich schon so oft erprobt habe.« Zusammen mit dem Apostel Paulus können Christen auch heute sagen, ich vermag alles durch Christus, der mich mächtig macht. Wir können und sollen unsere Sorgen bei ihm abgeben und sollen uns in dem Herrn freuen alle Wege, wie Paulus es ausdrückt. Außerdem haben wir die Zusage, von der in der nächsten Sendung die Rede sein wird, dass Gott nämlich all unsere Mangel abhelfen wird. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gottesreichen Segen und sage Ihnen auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.